Heinrich III. Heiliges Römisches Reich. Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
Teil 2. Die Audiofassung des Artikels wurde im September 2010 im Rahmen einer Kooperation mit Wikimedia Deutschland in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig produziert. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki und dem Artikelnamen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen/Autoren. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.
Heinrich III. Heiliges Römisches Reich. Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
Teil 2.
Verschlechterung der salisch-billungischen Beziehungen. Nicht nur in den süddeutschen Herzogtümern, sondern auch in Sachsen und Lothringen verschärfte sich die Lage. Während der Herrschaft Konrads II. Und Heinrichs III. War das Verhältnis der Salier zu den Billungern zunächst von Gleichgültigkeit geprägt. Sachsen erhielt den Charakter eines Nebenlandes. Ein Vorgang im Jahr 1047 markiert einen Wendepunkt in den salisch-billungischen Beziehungen. In diesem Jahr besuchte Heinrich den Erzbischof Adalbert von Bremen und hielt sich dabei auch auf dem Königshof in Lesum auf. Als Grund für diesen Besuch nennt Adam von Bremen, man habe die Treue der Herzöge erkunden wollen. Gerade noch rechtzeitig konnte der Kaiser vor einem Anschlag bewahrt werden. Der Billunger Graf Tietmar, der Bruder Herzog Bernhards II. Von Sachsen, soll ein Attentat vorbereitet haben. Durch einen Vasallen des Grafen wurde Heinrich dieser Anschlag offenbart. Geklärt werden sollte die Anschuldigung in einem gerichtlichen Zweikampf. Dass dabei mit dem Billunger Tietmar ein Hochadliger gegen seinen eigenen Vasallen antrat, war unüblich. Heinrich ließ dies jedoch zumindest zu oder hat dies vielleicht sogar selbst verlangt. Im Zweikampf starb der Billunger an seinen Wunden, worauf dessen Sohn den Vasallen in seine Gewalt brachte und tötete. Dies wiederum veranlasste den Kaiser, Tietmars Sohn lebenslang ins Exil zu schicken und seine Güter zu konfiszieren. Die Härte und Konsequenz, mit der Heinrich III. Gegen den Billunger und dessen Sohn vorging, verschlechterte die Beziehungen zu den Billungern. Unter Heinrich setzte eine neuartige Behandlung von Konflikten zwischen König und Großen ein, die sich von der Praxis in ottonischer Zeit erheblich unterschied. Im gütlichen Vergleich hatten sich bislang die Gegner des Königs bei der Beendigung von Auseinandersetzungen bereit erklärt, Genugtuung durch Unterwerfung zu leisten, woraufhin der König Milde und Verzeihen walten ließ. Dieses eingespielte Ritual akzeptierte Heinrich III. Nicht mehr. Die Konsequenzen für die Betroffenen fielen nun erheblich härter aus. Erstmals wurde unter Heinrich für Majestätsverbrechen, contemptor imperatoris, also für jede Auflehnung gegen den Herrscher, die Todesstrafe festgesetzt. Das Verhalten und die Reaktionen der Billunger machen deutlich, dass sie das gegen ihre Verwandten angewandte Verfahren nicht billigten. Für Unmut sorgte auch der energische Ausbau des Reichsguts in Sachsen, wo die Salier kein Hausgut besaßen. Alle Versuche der Könige, die Verwaltung zu straffen und den Ausbau des Reichsgutes voranzutreiben, lösten dort Widerstand aus. Für den Unterhalt des königlichen Hofes wurde der sächsische Besitz intensiver genutzt. Nach der Ansicht eines süddeutschen Chronisten entwickelte sich Sachsen zur Coquina Imperatoris, Küche des Kaisers. Bereits unter Heinrich II. War die Königspfalz von Werler nach Goslar verlegt worden. Heinrich III. Förderte Goslar mit mehreren Privilegien, da der Silberbergbau dem Königtum erhebliche Einkünfte verschaffte. Die neue Pfalz mit dem Pfalzstift St. Simon und Judas wurde ein zentraler Ort der Reichsverwaltung. Die Spannungen mit den Sachsen vertieften sich jedoch durch die Einsetzung Adalberts zum Erzbischof von Hamburg-Bremen. Adalbert entwickelte sich zu einem erbitterten Gegner der Billunger. Ihn selbst, seine Kirche und die Kirchenleute hätten die Billunger mit tödlicher Feindschaft verfolgt. Herzog Bernhard betrachtete den Erzbischof von vornherein als seinen Gegner, der zu seiner Überwachung und als Spion in seine Gebiete geschickt sei, um Fremden und dem Kaiser die Schwächen des Landes zu verraten. Auseinandersetzungen in Lothringen. In Lothringen hatte Herzog Gozelo, der am 19. April 1044 starb, seit 1033 sowohl über Niederlothringen als auch über Oberlothringen geherrscht. Sein Tod führte zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Heinrich und Gozelos jüngerem Sohn Gottfried dem Bärtigen über die Nachfolgeregelung. Die spärlichen Quellen machen es schwierig, den konkreten Sachverhalt zu erhellen. Nach der Darstellung der Annales Altahenses und Hermanns von der Reichenau scheint es so, dass sich Gottfried dem Willen des Vaters ebenso wie der Verfügung des Königs widersetzte. Gozelo hatte Gottfried bereits zu seinen Lebzeiten das Herzogtum Oberlothringen übertragen. Niederlothringen wurde jedoch an seinen jüngeren Sohn Gozelo II., trotz dessen Feigheit Ignavus und Unfähigkeit Quamvis Ignavo, vergeben. Der Annalist von Niederaltaich schreibt allerdings eindeutig allein dem König die Entscheidung zu, das Herzogtum Niederlothringen nach dem Tod Gozelos an dessen älteren Sohn zu vergeben. Heinrich III. Wollte Gottfried nur Oberlothringen zuerkennen. Offenbar nutzte er durch den Tod Gozelos I. die Gelegenheit, um den lothringischen Machtkomplex zu zerschlagen. Beim Tod seines Vaters 1044 erhob Gottfried der Bärtige Widerspruch und wollte zusätzlich die Herzogswürde von Niederlothringen. Gottfried berief sich auf seine bisherige bedeutende Stellung und wohl auch auf den Willen seines Vaters. Als weiteres Argument dürfte das Idoneitätsprinzip in den folgenden Auseinandersetzungen eine Rolle gespielt haben, da die Unfähigkeit Gozelos II., dem der König Niederlothringen zur Verwaltung gegeben hat, von Hermann von Reichenau bezeugt wird. Heinrich blieb in den Konflikten unnachgiebig und verlangte die Anerkennung Gozelos II. Als Herzog. Obwohl Gottfried seine Bereitschaft erklärte, jede von ihm verlangte Gegenleistung zu erbringen, wenn er nur beide Herzogtümer behalten könne. Für Heinrich war der Amtscharakter der herzoglichen Würde entscheidend und in Wahrung seiner Amtshoheit verfügte er über die Zwischengewalten nach seinem Ermessen. In den folgenden Konflikten soll sich Gottfried mit Heinrich I. von Frankreich verbündet haben. Dieser Hochverrat, wie die Annales Altahensis ihn überliefern, ist von Egon Boshoff in einer grundlegenden Studie bezweifelt worden. Durch Fürstenspruch wurden Gottfried seine Reichslehen aberkannt, was den Verlust beider Lothringen bedeutete. Im Winter 1044 begann Heinrich den Feldzug. Gleichzeitig brachen in Burgund Unruhen aus, die jedoch ohne größeres Zutun des Königs beendet werden konnten. Bereits im Januar 1045 konnte Heinrich die Unterwerfung der burgundischen Rebellen entgegennehmen. In den Konflikten wurde Gottfried politisch isoliert. Heinrich gelang es, die führenden Familien Lothringens, besonders die Ezzonen, aber auch die Lützelburger, für sein Anliegen zu gewinnen. Auch der lothringische Episkopat erwies sich als zuverlässiger Rückhalt des Königs. Auf einem Hoftag in Goslar im Frühjahr 1045 nahm Heinrich die Huldigung eines Sohnes Balduins V. von Flandern entgegen und übertrug ihm ein Flandern benachbartes Grenzgebiet, auf das Gottfried Anspruch erhoben hatte. Damit gewann er Balduins Neutralität, leistete aber zugleich der flandrischen Expansion ins Reich Vorschub. Die militärischen Auseinandersetzungen zogen sich noch längere Zeit hin, da eine schwere Hungersnot die kriegführenden Parteien zur Einschränkung ihrer Aktionen zwang. Erst im Juli 1045 unterwarf sich Gottfried und wurde von Heinrich in Giebichenstein in Gewahrsam genommen. Durch eine Entscheidung auf einem Aachener Hoftag im Mai 1046 erhielt er nach seiner Entlassung aus der Haft das Herzogtum Oberlothringen. Als Garantie für zukünftiges Wohlverhalten musste er seinen Sohn als Geisel stellen. Niederlothringen wurde dem Lützelburger Friedrich übertragen, wodurch die Lützelburger als Nutznießer aus den Auseinandersetzungen hervorgingen. Sie verfügten nun über zwei Herzogtümer und konnten mit dem Bistum Metz eine Schlüsselstellung in Oberlothringen behaupten. Um die Mitte des Jahres galt die Lage soweit als beruhigt und gefestigt, dass Heinrich Vorbereitungen für den Italienzug treffen konnte. Gottfried hat sich offenbar über seine Unterwerfung hinaus intensiv um eine Aussöhnung mit Heinrich bemüht. Umso schwerer musste ihn die Brüskierung treffen, als der Kaiser am Grabe der Apostelfürsten, wohl aus Anlass seiner Kaiserkrönung, eine Indulgenz verkündete und öffentlich seinen Gegnern und Feinden verzieh, jedoch Gottfried ausdrücklich ausnahm. Die Ausschaltung aus dem Akt der Vergebung widersprach der kaiserlichen Friedenspolitik zutiefst. Sie verdeutlicht, wie tief das Misstrauen Heinrichs gegenüber Gottfried gewesen sein muss. Wahrscheinlich nach Heinrichs Rückkehr aus Italien im Mai 1047 begann Gottfried mit den Vorbereitungen zu einer erneuten Empörung. Mehr zufällig als bewusst geplant fanden sich Gottfried, Dietrich von Holland, Balduin V. von Flandern und Graf Hermann vom Hennegau zu einer Koalition zusammen. In den folgenden militärischen Auseinandersetzungen wurden die Kaiserpfalz Nijmegen und Verdun zerstört. Heinrich konnte den Aufstand durch ein Treffen mit Heinrich I. von Frankreich und durch Absprachen mit den Dänen und Angelsachsen, die Flottenhilfe zusagten, einkreisen. Im folgenden Jahr gelang ihm die Wende. Im Januar 1049 fiel Dietrich von Holland. Nachdem Gottfried 1049 von Papst Leo IX. Exkommuniziert worden war, unterwarf er sich im Juli dieses Jahres in Aachen dem Herrscher und musste daraufhin auf sein Herzogtum verzichten. Dass Gottfried unter den Fürsten noch immer Fürsprecher fand, deutet darauf hin, dass sie durchaus das Recht des Lothringers erwogen haben. Gottfried wurde unter der Obhut des Erzbischofs Eberhard in Trier inhaftiert. Im Herbst war auch Balduin von Flandern bezwungen. Heinrich hatte damit die bislang größte Gefahr seiner Herrschaft bestanden und sein Ziel erreicht, ein übergroßes Herzogtum zu zerschlagen und einer besseren Kontrolle der Zentralgewalt zu unterwerfen. Auf lange Sicht gestalteten sich die Verhältnisse für das Reich allerdings nachteilig. Die Schwächung der lothringischen Herzogsgewalt führte dazu, dass der herrschaftsbildende Adel immer weniger kontrolliert werden konnte. Die Nachfolger Gottfrieds im geteilten Herzogtum besaßen nicht die Basis, um die Interessen des Reiches machtvoll vertreten zu können. Die politische Zersplitterung des westlichen Grenzraumes führte zu einer Machteinbuße des Reiches. Nutznießer war vor allem Graf Balduin V. von Flandern. Nach seiner Entlassung aus der Haft suchte Gottfried bald nach Wegen, um eine neue Machtstellung aufzubauen. Ohne Absprache mit dem Kaiser heiratete er Beatrix von Tuszien, die Witwe des 1052 ermordeten Markgrafen Bonifatius von Tuszien. Die enorme Machtstellung, die er damit in Oberitalien erreichte, veranlasste Heinrich im Frühjahr 1055 zum zweiten Italienzug. Gottfried setzte sich rasch in seine lothringische Heimat ab. Beatrix und ihre Tochter Mathilde wurden gefangen genommen und Ende 1055 in das Reich geführt. Gemeinsam mit dem seit dem 13. April 1055 amtierenden Papst Viktor II. Wurde zu Pfingsten eine Reformsynode in Florenz abgehalten. Viktor wurden von Heinrich das Herzogtum Spoleto und die Markgrafschaft Fermo übertragen. Mit den langobardischen Fürstentümern und Byzanz wurden Verhandlungen über das Problem der normannischen Expansion aufgenommen. Über das Ergebnis ist jedoch nichts bekannt. Im November 1055 kehrte Heinrich nach Deutschland zurück. Das wichtigste Ziel, die Festigung der Herrschaft in Italien, war erreicht worden. Die Normannenfrage blieb allerdings ungeklärt. Kirchenpolitik. Heinrich III. Stärkte die Bischofskirchen auf Kosten der Reichsklöster. Den Bischöfen von Bamberg, Brixen, Minden, Köln und Passau bestätigte er die Übertragung ehemaliger Reichsabteien und Eigenklöster. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Maßnahmen zur Stärkung der verbliebenen Reichsklöster eingestellt wurden. Schutz und Förderung dieser Klöster waren untrennbar mit dem Wohl und dem Bestand von König und Reich verbunden. Stabilitas regni vel imperii. Die Ausstattung der Klöster und Stifte mit Besitzungen und Rechten diente nicht nur der Sicherung des Seelenheils des Königs, sondern garantierte auch den Fortbestand des Reiches. Vor allem aber wurden die Bischofskirchen des Reichs gefördert. In den Jahren 1049 bis 1052 erhielt Hildesheim 6 größere Schenkungen. An Halberstadt gingen im selben Zeitraum 3 Schenkungen. Der Regierungspraxis seiner Vorgänger folgend, baute Heinrich die Reichskirche durch Verleihung und Bestätigung von Immunitäten, Forsten, geltlich nutzbaren Hoheitsrechten und Grafschaften weiter aus. Die Reichskirche war dadurch in der Lage, die aus den Schenkungen von Besitz und Rechten resultierenden Leistungen für den Herrscher wirkungsvoll zu leisten und den Königsdienst, Servitium Regis, zu erfüllen. Die Erringen der Diplome betonen gelegentlich, dass der Herrscher für alle Kirchen des Reiches Sorge zu tragen und jede einzelne in ihrer Aufgabe, dem Dienst für Gott, zu fördern habe. In allen schwierigen Situationen während seiner Herrschaft erwies sich die Reichskirche als feste Stütze. Auf die Erhebung der Bischöfe und der Vorsteher der Reichsabteien und Reichsstifte übte Heinrich maßgeblichen Einfluss aus. Die königlichen Entscheidungen standen dabei durchaus in Einklang mit der kirchlichen Reformströmung. Bei der Nachfolgeregelung, 1042 in Eichstätt, akzeptierte Heinrich den von Bischof Gebhard von Regensburg vorgeschlagenen Kandidaten Konrad nicht, da er Sohn eines Priesters war. Heinrich achtete zudem auf hohe Qualität der Amtsträger. Sie mussten die kirchlichen Gesetze kennen und in ihren Kirchen anwenden. Im Zeremoniell der Bischofserhebung führte er eine bedeutende Neuerung ein. Als erster Herrscher verwandte er bei der Investitur neben dem Stab den Ring. Der Ring ist ein geistliches Zeichen, das die Vermählung des Bischofs mit seiner Kirche symbolisiert. Unter seinem Sohn führte dieser Akt unter dem Schlagwort Investitura per annulum et baculum, Investitur mit Ring und Stab, zu massiven Konflikten mit den Vertretern der gregorianischen Reform. Bis 1045, dem Todesjahr Poppos, des Patriarchen von Aquileia, führte dieser eine weitgehend eigenständige Territorial- und Kirchenpolitik. Sie war von scharfen, auch außenpolitischen Konflikten geprägt, in die er auch Konrad II. Hineingezogen hatte. Schon 1027 hatte er zur Durchsetzung seines Anspruchs als Patriarch die Rivalin Grado zerstören lassen. Erneut geschah dies im Jahr 1044. Damit drohte eine offene Auseinandersetzung mit Venedig, auf dessen Territorium Grado lag. Tatsächlich eroberte die Stadt nach Poppos Tod Grado zurück. Karl Schmidt ist einer der wenigen, die diesen kaum beforschten Vorgang kommentierten. Symptomatisch mit Blick auf Aquileia und seinen Vorrang als Patriarchat ist es, dass Heinrich III. Poppos antigradensische und damit antivenezianische Politik nach dessen Tod nicht fortgesetzt hat. Die Verklammerung der Hofkapelle mit der Reichskirche wurde unter Heinrich weiter verstärkt. Die Effizienz der Hofkapelle im Königsdienst erreichte ihren Höhepunkt. 1040 wurden die Spitzenämter neu geregelt. Seit 965 war der Mainzer Erzbischof alleiniger und ständiger Erzkapellan gewesen und hatte damit das höchste geistliche Amt der Hofkapelle bekleidet. Als Erzkapellan war er gleichzeitig Erzkanzler für Deutschland. Zur Zeit Heinrichs wurde der Mainzer Erzbischof Bardo in den Urkunden immer häufiger Erzkanzler genannt. Das Amt des Erzkapellans wurde von dem des Erzkanzlers getrennt. Schließlich verschwand der Titel Archicapellanus ganz und wurde durch Capellarius ersetzt. Gleichzeitig übernahm ein führender Hofgeistlicher die Funktion des obersten Kapellans in der Hofkapelle. Er war den Weisungen des Herrschers in viel stärkerem Maße unterworfen und weilte zudem ständig am Hof. Dies steigerte die Effektivität der Verwaltung. Mit dem Erlöschen des Amtes des Erzkapellans rückte der Erzkanzler an die Spitze der geistlichen Hofämter. Der Erzkanzler für Deutschland, der Mainzer Erzbischof, besaß das Privileg, neben dem Kaiser sitzen zu dürfen, Primatus sedendi, und dokumentierte damit seinen Vorrang gegenüber den anderen Großen. Für den italischen Reichsteil hatte der Kölner Erzbischof Hermann II. Das Amt des Erzkanzlers inne. Für Burgund führte Heinrich III. Ein weiteres Erzkanzleramt ein, das dem Erzbischof Hugo von Besançon übertragen wurde. Durch die Gründung von Pfalzstiften in seiner Lieblingspfalz Goslar und in Kaiserswerth bewirkte Heinrich III. Eine noch engere Verbindung von königlichem Herrschaftszentrum und Kirche, wodurch sich die personelle Basis der königlichen Hofkapelle verbreiterte. Die Pfalz Goslar mit dem Pfalzstift St. Simon und Judas wurde zum wichtigsten Ausbildungszentrum. 9 Urkunden für das Pfalzstift sind erhalten. Sie sind sämtlich Schenkungen, mit denen das Pfalzstift reich ausgestattet wurde. Mit den Aposteln Simon und Judas wählte Heinrich Tagesheilige seines Geburtstages, 28. Oktober, als Stiftspatrone. Die Bedeutung, die Heinrich seinem Geburtstag zumaß, ist für einen mittelalterlichen Herrscher ungewöhnlich, da in dieser Zeit nicht der Geburts-, sondern der Todestag als Beginn des Lebens in Gott von Bedeutung war. Unter Heinrich III. Wurden besonders viele Kapelläne zu Bischöfen ernannt. Die Kapellanbischöfe sollten Garant für besonders enge Bindungen zwischen den Bischofskirchen und dem Herrscherhof sein. Die Kapelläne, die in der Verwaltung und Rechtspflege tätig waren, vollbrachten auf diesem Gebiet Meisterleistungen. Das Leistungsvermögen der Hofkanzlei führte dazu, dass die mittelalterliche Königsurkunde zu dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichte. Friedensprogramm. Rechts- und Friedenswahrung gehörten zu den wichtigsten Pflichten des Königs. Die Vorstellung eines Friedens durch Herrschaft stammte aus der antiken Welt und war im frühen Mittelalter intensiv erörtert worden, in der ottonischen Zeit jedoch in den Hintergrund geraten. Mit Heinrich trat diese Vorstellung wieder hervor. Der Kerngedanke seines Königtums war die Friedensidee. In Wipos Tetralogus wird der Herrscher aufgefordert, die kaiserliche Ordnungsaufgabe tatkräftig anzugehen. Den gesamten Erdkreis, totus orbis, solle er dem gottgefälligen und gottgewollten umfassenden Frieden, Pax, zuführen. Der König wird als Urheber des Friedens, Auctor Pacis und Hoffnung des Erdkreises, Spes Orbis, gefeiert. Zu den Grundlagen von Heinrichs Friedensbefehlen gehörten Buße und Barmherzigkeit. Mit seinem Bußweinen war auch immer das Gebot eines allgemeinen Friedens an alle verbunden. Schon für seinen Aufenthalt in Burgund 1042 berichten die Chronisten, dass er den Frieden gesichert habe, ohne allerdings nähere Auskunft über die Art seines Vorgehens zu geben. Auf der Konstanzer Synode im Oktober 1043, wenige Wochen nach dem siegreichen Ungarnfeldzug, habe Heinrich das Volk zum Frieden ermahnt. Am Ende der Synode habe er noch ein königliches Edikt erlassen, mit dem er einen seit vielen Jahrhunderten nicht bekannten Frieden anordnete. Es ist ungewiss, was die unmittelbare Triebkraft für die Friedensidee war. Möglicherweise waren es Anregungen aus dem südfranzösisch-burgundischen Raum, wo sich die Gottesfriedensbewegung weit ausgebreitet hatte. Im Zusammenschluss von Bischöfen und Fürsten wurden dort bestimmte Personengruppen sowie gewisse kirchliche Festtage und Zeitabschnitte unter besonderen Schutz gestellt, Pax Dei und Troiga Dei. Die ausgeprägte Frömmigkeit des zweiten salischen Herrschers sowie die burgundische Herkunft seiner ebenfalls als überaus fromm geschilderten Gemahlin sprechen für Einflüsse von dieser Seite. Allerdings sollte im Unterschied zur Gottesfriedensbewegung dieser Frieden keineswegs im Zusammenschluss der Großen des Reiches errichtet werden, sondern allein durch herrscherliche Anordnung. Besonders heftige Angriffe auf diese Friedenskonzeption kamen aus kirchlichen Kreisen. Abt Siegfried von Gortze vertritt in einem Brief aus dem Jahre 1043 die Ansicht, dass Heinrich durch seine Eheschließung mit Agnes eine Sünde begehe. Ziel des Schreibens war vor allem der Nachweis, dass Heinrich und Agnes zu nah verwandt seien und die geplante Ehe somit kanonisch unzulässig sei. Die Argumentation des Hofes, dass man dadurch das deutsche und das burgundische Reich zu einer großen Friedenseinheit zusammenführen könne, bezeichnete Siegfried als irrig und verderblich. Der Abt sprach von einem verderblichen Frieden, Pax Perniciosa, weil er in Ungehorsam vor den kanonischen und somit den göttlichen Gesetzen zustande käme. Thronfolgeregelung und früher Tod. Aus seiner ersten Ehe mit Gunhild hatte Heinrich eine Tochter namens Beatrix. Seiner zweiten Ehe entstammten die drei Töchter Adelheid, 1045 geboren, Gisela, 1047 und Mathilde, 1048. In vorbildlicher Weise kümmerte sich das Paar um die Pflege der salischen Memoria in den sächsischen Damenstiften. Beatrix wurde mit 7 Jahren, 1044-45, Vorsteherin der Stifte Quedlinburg und Gandersheim. Auch Adelheid wurde früh zur Erziehung an den Quedlinburger Konvent gegeben und leitete später mehr als 30 Jahre lang Gandersheim und Quedlinburg als Äbtissin. 1047 forderte Erzbischof Hermann von Köln dazu auf, für die Geburt eines Kaisersohnes zu beten. Am 11. November 1050 kam nach 7-jähriger Ehe der lang ersehnte präsumptive Thronfolger zur Welt. Seine Geburt wurde mit dem Stoßseufzer »Endlich« begrüßt. Die Eltern wählten den Namen des Großvaters Konrad für den Sohn. Noch am Weihnachtsfest 1050 ließ der kaiserliche Vater die anwesenden Großen dem noch ungetauften Sohn die Treue schwören. Am Osterfest, 31. März 1051, vollzog Erzbischof Hermann in Köln die Taufe. Der Reformabt Hugo von Cluny übernahm die Patenschaft und plädierte für die Umbenennung des Kindes in Heinrich. Die Wahl Hugos als Taufpate des Thronfolgers dokumentiert die enge Anbindung des salischen Herrscherhauses an die religiösen Strömungen dieser Zeit. Als der Kaiser seinen 3-jährigen Sohn im Jahr 1053 in der Königspfalz Trebur, südlich von Mainz auf der rechten Seite des Rheins, zum Nachfolger im Königsamt wählen ließ, brachten die Wähler einen in der Geschichte der Königswahl noch nie dagewesenen Vorbehalt zum Ausdruck. Sie wollten dem neuen König nur folgen, wenn er ein gerechter Herrscher werde. Si rector justus futurus esset. Ein Jahr später wurde das Kind am 17. Juli 1054 in Aachen von Erzbischof Hermann von Köln zum König gekrönt und geweiht. Wenig später wurde auch die Versorgung des 1052 geborenen zweiten Sohnes Konrad geregelt. Ihm wurde das Herzogtum Bayern übertragen. Der Zweitgeborene war wohl als Personalreserve für die nicht mehr anzufechtende Nachfolge des Erstgeborenen gedacht. Wohl im Sommer 1054 brachte Agnes mit Judith noch eine Tochter zur Welt. Nachdem der zweite Sohn, Konrad, bereits am 10. April 1055 gestorben war, übertrug Heinrich 1055 privato jure seiner Gemahlin auf unbestimmte Zeit das bayerische Herzogtum, ohne auf das Wahlrecht der Großen Rücksicht zu nehmen. Heinrich III. Leitete auch die zukünftige Heirat seines Nachfolgers noch verbindlich in die Wege. Am Weihnachtsfest 1055 wurde der Thronfolger in Zürich mit Bertha aus dem Hause der Markgrafen von Turin verlobt. Die Ehe diente dem Ziel, das Turiner Markgrafenhaus gegen das mit Heinrich verfeindete lothringisch-tuszische Herzogs - und Markgrafenhaus zu stärken und an das salische Kaiserhaus zu binden. Heinrich starb unerwartet am 5. Oktober 1056 mit 38 Jahren nach einer kurzen schweren Krankheit in der Königspfalz Botfeld am Harz, wo er sich zur Jagd aufgehalten hatte. Auf dem Totenbett sorgte er ein letztes Mal dafür, dass die Großen durch eine erneute Wahl des Sohnes dessen Thronfolge bestätigten. Laut den Niederaltaicher Annalen habe das Reich Ruhe und Frieden genossen, als Gott den von ihm begnadeten Kaiser aus Zorn über unsere Sünden mit der schweren Krankheit belegte. Die inneren Organe bestattete man in der Pfalzkirche St. Simon und Judas. Der Leichnam wurde nach Speyer überführt und am 28. Oktober 1056 an der Seite des Vaters beigesetzt. Beide Kirchen waren von Heinrich mit besonderer Fürsorge bedacht worden. Insbesondere in Speyer pflegte man in der folgenden Zeit sein Andenken. In einem Nekrolog wird der Herrscher als Heinricus Dictus Niger Tertius Romanorum Imperator, Heinrich der Schwarze, verzeichnet. Auch seine wichtigsten Schenkungen für die Speyerer Kirche wurden vermerkt. Die Regierungsgeschäfte für Heinrichs gleichnamigen Sohn führte zunächst seine Mutter Agnes von Poitou weiter, doch geriet ihre Herrschaft immer mehr in die Kritik, vor allem reformorientierter Geistlicher wie des Erzbischofs Anno von Köln. Wirkung. Urteile der Zeitgenossen. Die Beurteilungen der Zeitgenossen ergeben ein uneinheitliches Bild. Anders als sein Vater hat Heinrich III. Keinen Historiographen gefunden, der das Urteil der Nachwelt dominiert hätte. Konrads Hofhistoriograph Wipo hat in seinem zu Weihnachten 1041 überreichten Tetralog, einer Art Kaiserspiegel, und in seinen Proverbia Heinrich die Aufgaben des Herrschers beschrieben und dabei die Grundzüge einer Königsethik entwickelt. Bildung, Wissenschaft und Weisheit erscheinen hier als Voraussetzung für gerechtes Regieren. Bern von Reichenau beschreibt Heinrich in seinen Widmungsschreiben als unbesiegbaren Friedensbringer, als gütigsten und gerechtesten Weltherrscher, sowie als Verbreiter des Glaubens und Ruhm der Könige. Von Heinrichs Herrschaft erhoffte er sich den Beginn eines neuen Zeitalters der Eintracht und des Friedens. Lob- und Preisdichtungen rühmen Heinrich als friedliebenden Herrscher und vergleichen ihn mit dem alttestamentarischen David. Dieser Vergleich findet sich zwar schon in der Merowinger- und Karolingerzeit, und auch Heinrich II. Und Konrad II. Waren bereits als David gepriesen worden, doch begegnet der Verweis auf David unter Heinrich III. Besonders häufig. Mit David wurde die Vorstellung vom Beginn eines goldenen Zeitalters verknüpft. Der Hofgelehrte und Lehrer Heinrichs, Wipo, verglich seinen Schüler mehrmals mit König David. In der Liedersammlung von Cambridge sind zwei David-Lieder enthalten. Selbst Petrus Damiani, der Reformer und Gelehrte am päpstlichen Hof, feierte Heinrich als Erneuerer des goldenen Zeitalters Davids. Deutlich im Kontrast zu den im Umkreis des Hofs entstandenen Werken stehen einige zumeist spätere Stimmen, die aus dem Kreis der Kirchenreformer stammen und vor dem Hintergrund der voranschreitenden Kirchenreform Kritik an Heinrichs Maßnahmen in Rom äußern. In der Schrift De Ordinando Pontificae über die Papsterhebung wird Heinrich vehement die Befugnis abgesprochen, einen Papst ab- oder einzusetzen. Denn Priester, Bischof und Papst seien über alle Laien gestellt. In den Taten der Lütticher Bischöfe, Gesta Episcoporum Leodicensium, ist eine ähnliche Kritik überliefert. Von Bischof Vazo von Lüttich wird berichtet, er habe die Absetzung Gregors des VI. Verurteilt, da der Papst auf Erden von niemandem gerichtet werden könne. Dies sind die ersten Belege für die in der Mitte des 11. Jahrhunderts beginnende Debatte um Stellung und Legitimation des Königs. Man begann, die Sakralität des Herrschers von der der Geistlichen abzugrenzen und schließlich abzuwerten. Heinrichs Herrschaftsstil brachte aber nicht nur ein theologisches Problem mit sich. Nach dem Bericht des Mönches Otlo von St. Emmeram in seinem ungefähr 1063 entstandenen Liber Visionum, Buch der Visionen, habe Gott selbst den Kaiser mit dem Tod bestraft, da dieser die so wichtige Herrschertugend, den Armen zu helfen und ihre Sorgen anzuhören, missachtet habe. Kritik kam aber auch von einer ganz anderen Seite. Die Großen des Reiches zeigten sich mit dem Herrschaftsstil unzufrieden. Heinrichs Zeitgenossen registrierten eine zunehmende Härte des Herrschers im Umgang mit Gegnern. Der Chronist Hermann von Reichenau schrieb zum Jahr 1053: Zu dieser Zeit murrten sowohl die Großen des Reiches wie auch die weniger Mächtigen immer häufiger gegen den Kaiser und klagten, er falle schon seit langem von der anfänglichen Haltung der Gerechtigkeit, Friedensliebe, Frömmigkeit, Gottesfurcht und vielfältigen Tugenden, worin er doch alltäglich Fortschritte hätte machen sollen, mehr und mehr ab zu Eigennutz und Vernachlässigung seiner Pflichten und werde bald viel schlechter sein. Allerdings fehlen Berichte, welche konkreten Handlungen des Herrschers diese Kritik hervorriefen. Dem konservativen Lampert von Hersfeld ging es in seinen Annalen um die Erhaltung der alten christlich-monastischen und politischen Werte, die er in der Regierungszeit Heinrichs des Dritten noch verkörpert sah. Doch auch Lampert vermerkt nach dem Tod des Herrschers eine tiefe Verstimmung in Sachsen wegen Heinrichs Verhalten. Zum Jahr 1057 berichtet er von den Plänen sächsischer Fürsten, den jungen Heinrich IV. Zu ermorden. Als Grund werden die Ungerechtigkeiten genannt, die den Sachsen von seinem Vater zugefügt worden seien. Man müsse befürchten, dass der Sohn in Charakter und Lebensart den Spuren seines Vaters folgen werde. Forschungsgeschichte. Heinrich III. Wurde auch in der Geschichtswissenschaft sehr unterschiedlich beurteilt. Dies liegt zum einen am uneinheitlichen Bild der Quellen und zum anderen an den Kontroversen über Bedeutung und Folgen des sogenannten Investiturstreits, der die Zeit seines Sohnes und Nachfolgers prägte. Die Zeit Heinrichs III. Galt und gilt vielen Historikern als ein Höhepunkt der Kaisergeschichte des Mittelalters. Für die Forschung des 19. Jahrhunderts erreichte unter Konrad II. Und insbesondere unter dessen Sohn die deutsche Kaiserherrlichkeit ihren Zenit. Albert Haug schrieb in seiner Kirchengeschichte Deutschlands, dass Deutschland nach Karl dem Großen keinen mächtigeren Herrscher gehabt habe. Zu einem sehr differenzierten Urteil kam Ernst Steindorf in seinen Jahrbüchern des Deutschen Reiches. Für die einzelnen Ereignisse versuchte er stets mehrere Perspektiven zu berücksichtigen. Sein Fazit betonte die Stellung Heinrichs III. Zwischen seinem Vater, der Nation und Reich auf eine Stufe der Macht und des Gedeihens gehoben habe, und dem Zerfall des Reiches, der Dynastie und der Nation, den Steindorf in der Zeit der Nachfolge Heinrichs verortete. Heinrichs früher Tod mit 38 Jahren wurde in der Geschichtsforschung lange als Katastrophe größten Ausmaßes für das Reich gewertet. Paul Kehr meinte, dass Heinrich alle Gefahren wacker bekämpft habe. Die lothringisch-tustische Verbindung habe er unschädlich gemacht und das Papsttum fest in der Hand gehabt. Für Kehr war daher der Todestag Heinrichs III. Ein schwarzer Tag für die deutsche Geschichte. Die günstige Beurteilung Heinrichs III. Erreichte 1956 unter Theodor Schiefer ihren Höhepunkt. Auf Schiefers Arbeiten beziehen sich bis heute alle Darstellungen, auch wenn sie zu anderen Ergebnissen kommen. Schiefer bezeichnete Heinrichs Tod als Katastrophe größten Ausmaßes. Für Schiefer war Heinrich die Schlüsselgestalt der Reichs- und Kirchengeschichte. Die jüngere Forschung vollzog eine Trendwende in der Beurteilung des zweiten salischen Herrschers. Egon Bosshoff zeichnete 1979 für die zweite Hälfte der Regierungszeit Heinrichs das Bild eines Reichs in der Krise. Gegen den zunehmend autokratischen Regierungsstil Heinrichs III. Opponierten die Fürsten, die diesem Modell den herkömmlichen Anspruch auf Teilhabe an der Herrschaft entgegengestellt hätten. Die allmählich einsetzende Diskussion um das rechte Verhältnis von königlicher und geistlicher Gewalt habe sich in letzter Konsequenz zu einem Angriff auf die Grundlagen des theokratischen Königtums ausweiten müssen. Den Ergebnissen Boshoffs folgend zog Friedrich Prinz ein eher ernüchterndes Fazit für die Regierungszeit Heinrichs. Prinz stellte in seiner Darstellung stärker Heinrichs Persönlichkeit und seine Entscheidungen in den Blickpunkt. In seiner Personalpolitik habe der König vor allem bei der Besetzung der Herzogtümer keine sehr glückliche Hand besessen. Für die letzten Jahre stellte Prinz fast bürgerkriegsähnliche Zustände fest. In jüngster Zeit bettete Stefan Weinfurter seine strukturgeschichtliche Darstellung in ein Konzept von miteinander im Konflikt stehenden Ordnungskonfigurationen ein. Rituale im Rahmen der vom König vertretenen Ordnungskonfigurationen, wie das sogenannte Bußweinen, das rituelle öffentlich vollzogene Weinen des Herrschers und sein auf Nachahmung Christi begründeter Friedensbefehl, haben demnach ihre Integrationskraft verloren und liefen anderen zeitgenössischen Vorstellungen fundamental entgegen. Vertreten und langfristig gesehen auch durchgesetzt wurden andere Ordnungskonfigurationen, wie das aus adliger Herrschaftsbegründung erwachsene konsensuale Prinzip, also die Teilhabe der Fürsten an den Reichsangelegenheiten. Ähnliches gelte auch für das in kirchlichen Kreisen gültige funktionale Ordnungsdenken. Die Einteilung der Gesellschaft in funktionale Gruppen, welche dem König keinen Platz mehr im Ordo Ecclesiasticus, Ordnung der Kirche, zugewiesen und somit zu einer Entsakralisierung beigetragen habe. In einer der jüngsten Überblicksdarstellungen zählt Egon Boshoff Heinrichs Regierungszeit dennoch fraglos zu den glanzvollsten Epochen der mittelalterlichen Geschichte, denn in seiner Herrschaft vollendete sich jene Ordnung des harmonischen Zusammenwirkens von weltlicher und geistlicher Gewalt. Diese Seite wurde zuletzt am 25. August 2010 um 9:31 Uhr geändert.